Samstagsuni im Sommersemester 2012. Zum Thema Sicherheit. Erster Vortrag. Professor Dr. Walter Perron. Freiheit und Sicherheit. Unvereinbare Gegensätze. Das Konzept der Resilienz in der offenen Gesellschaft.
Meine Damen und Herren, ich habe heute eine doppelte Aufgabe. Einerseits möchte ich Ihnen das Zentrum für Sicherheit und Gesellschaft und sein Forschungsprogramm vorstellen und damit sozusagen den allgemeinen Rahmen für diese Veranstaltungsreihe aufzeigen. Und zweitens aber auch aus meinem eigenen Forschungsgebiet, dem Strafrecht und Sicherheitsrecht, etwas direkt zum Thema sagen. Das Programm, das ich mit Ihnen vorhabe, ist dementsprechend aufgebaut. Zunächst werde ich Ihnen kurz das Zentrum vorstellen, dann ein paar allgemeine Ausführungen zur Sicherheit, was das überhaupt ist, einige Erläuterungen zum Begriff der Resilienz und wie sich dieser Begriff in die internationale Sicherheitsdiskussion hineingeführt hat. Danach einige Ausführungen zur praktischen Seite von Resilienz, was das praktisch bedeutet und damit insbesondere auch die Forschungsgebiete des Zentrums. Und schließlich dann mein eigenes Thema Gefahrenabwehr und Strafverfolgung in der resilienten offenen Gesellschaft. Wenn wir mit dem Zentrum beginnen, dann ist es so, dass Sie hier in diesem Organigramm sehen, es sind 5 von insgesamt 11 Fakultäten, die unsere Universität hat, beteiligt an dem Zentrum. Die Rechtswissenschaftliche Fakultät, die Technische Fakultät, die Fakultät für Wirtschafts- und Verhaltenswissenschaften, die Philosophische Fakultät und die Philologische Fakultät. Das ist, denke ich, als solches schon beeindruckend. Dazu arbeiten wir zusammen in dem Zentrum mit dem Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, dem Ernst-Mach-Institut. Der Direktor, Professor Thoma, ist vielleicht der führende Sicherheitsexperte in Deutschland. Er ist der führende Berater der Bundesregierung für zivile Sicherheitsfragen. Und weiterhin arbeiten wir sehr eng zusammen mit dem Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht. Hier ist insbesondere Professor Albrecht als Kriminologe der Hauptgutachter für das Bundesjustizministerium und das Bundesverfassungsgericht, wenn es um Fragen von Sicherheitsmaßnahmen im Bereich von Strafverfolgung und Polizei geht. Das Fächerspektrum kann man in 3 große Bereiche aufteilen: Sicherheitsdenken, Sicherheitstechnik, Sicherheitsarchitektur. Sicherheitsdenken sind die Philosophie, Psychologie, Medien- und Kulturwissenschaft und Soziologie vertreten. Die Sicherheitstechnik ist hier in Freiburg besonders durch die Informatik und die Mikrosystemtechnik und die Kurzzeitdynamik, das ist also das Ernst-Mach-Institut, vertreten. Wir sind hier keine technische Universität, sondern eher ein kleiner, aber feiner Bereich und haben da sehr, sehr gute Forscher. Und schließlich der Bereich Sicherheitsarchitektur. Neben den Wirtschafts- und Politikwissenschaften ist natürlich mein eigenes Fach, die Rechtswissenschaft, hier vertreten. Damit komme ich zu der Frage, was ist Sicherheit eigentlich? Man kann Sicherheit objektiv oder subjektiv definieren. Wenn wir es objektiv definieren, kann man sagen, Sicherheit ist das Ausbleiben, das ist also eine negative Sicht schädigender Ereignisse, oder man kann es positiv formulieren, die geringe Wahrscheinlichkeit des Eintritts schädigender Ereignisse. Und wenn man das nüchtern betrachtet, muss man sagen, wir leben so sicher wie nie zuvor. Es ist natürlich schwierig, das objektiv zu operationalisieren, aber ein einigermaßen verlässlicher Indikator ist die Statistik des Statistischen Bundesamtes zu den Todesursachen. Wenn Sie sich für 2009 das anschauen, dann sind das die Zahlen für je 100.000 Einwohner. Also wenn man davon ausgehen würde, dass jedes Jahr genau gleich viele Menschen sterben und alle Altersgruppen genau gleichmäßig verteilt sind, dann hätten wir bei 1043 Todesfällen pro 100.000 Einwohner eine Lebenserwartung von etwas unter 100 Jahren. Es ist natürlich etwas weniger, ganz so weit ist es nicht, aber daran kann man sehen, dass diese Zahlen schon einigermaßen aussagekräftig sind. 70% der Todesursachen sind durch die beiden Hauptkrankheiten, Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen bedingt. Dann kommt eine ganze Latte weiterer Erkrankungen, die ich hier nicht aufgeführt habe. Und das erklärt eigentlich fast schon alles. Das Risiko, durch einen Unfall zu Tode zu kommen, liegt bei 17 Fällen auf 100.000 Einwohner, das sind also 1,6% aller Todesursachen. Dabei sind ungefähr 12 Fälle auf Unfälle im Straßenverkehr zurückzuführen und der Rest sind Unfälle im Haushalt und sonst. Selbstverletzungen, also Suizid im Prinzip, sind 12 Fälle, das sind 1,2% aller Todesursachen, während die Wahrscheinlichkeit durch einen tätlichen Angriff, also eine Gewalttat, zu Tode zu kommen, bei 0,5 Fällen auf 100.000 Einwohner liegt. Also 0,5 Promille aller Todesursachen. Jeder Einzelfall ist natürlich sehr tragisch und bedauerlich, aber statistisch betrachtet ist das eine extrem geringe Zahl. Und wenn Sie das mit anderen Ländern, insbesondere weniger entwickelten Ländern, vergleichen, dann kann man feststellen, dass wir wirklich sehr sicher leben. Wenn wir jetzt die subjektive Seite nehmen, dann ist Sicherheit etwas anderes. Sicherheit ist eine Wahrnehmung, wie empfinden wir unsere Lebensbedingungen, eine Einstellung, ein Gefühl. Und hier sagen uns die Psychologen, dass hier doch Mechanismen am Wirken sind, die diese objektiven Realitäten deutlich auf den Kopf stellen. Nämlich die Alltagsrisiken, mit denen wir jeden Tag einhergehen, mit denen wir ständig konfrontiert sind, die unterschätzen wir systematisch. Also 17 Todesfälle durch Unfall auf 100.000 Einwohner, das nehmen wir kaum wahr, ist mal eine Notiz in der Zeitung, aber mehr nicht. Während die Risiken und Gefahren, mit denen wir nicht konfrontiert sind, die nicht in unser tägliches Leben eingebunden sind, sondern die uns nur über die Medien vermittelt werden, das sind insbesondere Terroranschläge, Sexualmorde und so weiter, die überschätzen wir drastisch. Und daraus kann man sehen, dass eben solche Fälle, oder auch wenn in der S-Bahn jemand zu Tode geprügelt wird, die bewegen uns, obwohl sie statistisch gesehen eine ganz geringe Rolle spielen, während dieser Bereich, also beim Unfall allein die Wahrscheinlichkeit ist 34 Mal höher, dass man durch einen Unfall zu Tode kommt, das nehmen wir nicht weiter ernst. Dieser Bereich Sicherheit und Sicherheitsdenken stellt auch gleichzeitig einen Forschungsbereich unseres Zentrums dar, der nennt sich Einstellungen, Wahrnehmungen, adaptives Verhalten. Da geht es sowohl um die anthropologischen als auch die soziokulturellen Grundlagen von Sicherheit und Risiko. Und aus diesem Bereich werden Sie zwei Vorträge hören, nächste Woche von Herrn Kollegen Gander von der Philosophischen Fakultät zur Sicherheitsethik und am Ende der Reihe von Herrn Kollegen Krage vom Skandinavistischen Institut zu einem soziokulturellen Beitrag, wie Norwegen nach den Attentaten mit diesem Phänomen umgeht. Ich komme damit zum nächsten Punkt, moderne Antworten auf moderne Bedrohungen von der Prävention zur Resilienz. Der traditionelle Ansatz gegenüber Bedrohungen ist derjenige der Prävention. Das heißt, wir unterscheiden verschiedene Arten von Bedrohungen und versuchen, Maßnahmen vorzunehmen, die verhindern, dass diese Gefahren zu tatsächlichen Schadensereignissen werden. Ich habe mal vier wichtige Bereiche aufgelistet, die uns so beschäftigen. Das ist einmal das Thema Verbrechen, Terrorismus, organisierte Kriminalität, aber auch die Alltagskriminalität, insbesondere Gewaltkriminalität beschäftigen uns. Hier versucht man mit unterschiedlichen Maßnahmen dagegen vorzugehen. Wie erfolgreich, das bleibt jedem selbst überlassen, das einzuschätzen. Der zweite Bereich, Naturkatastrophen, das ist auf der einen Seite Erdbeben. Wir sind ja hier gerade in Freiburg auch in einer nicht ganz ungefährdeten Gegend. Und wenn man etwa an das Atomkraftwerk Fessenheim denkt, dann kann das durchaus eine reale Bedrohung werden. Dagegen kann man als solches gar nichts machen. Man kann höchstens versuchen, Gebäude erdbebensicher zu errichten. Klimawandel heißt Unwetter, Sturm, Flut, Regenfälle, Fluten, Hochwasser, aber auch Trockenheit mit Waldbränden sind Möglichkeiten, wie der Klimawandel uns bedrohen kann. Hier sind Maßnahmen ebenfalls schwierig. Man kann nur sehr langfristig gegen die Ursachen vorgehen und kurzfristig nur versuchen, uns dafür zu rüsten, dass die Unwetter nicht viel anrichten. Seuchen, die klassischen Seuchen, Pest und Cholera haben wir besiegt, aber die Mikrobiologen sagen uns, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wann irgendwann mal ein Virus etwa kommt, gegen das wir nichts haben und das sich sehr schnell ausbreitet. Bei der Vogelgrippe hatten wir Glück gehabt. EHEC hat sich dann auch erledigt, nachdem man die Ursache gefunden hatte. Aber wir müssen jederzeit damit rechnen, dass hier etwas Größeres kommt. Da sind wir keineswegs sicher. Und schließlich, großes Thema, Armutsrisiken. Globalisierung beispielsweise bedeutet, dass ganze Wirtschaftskreise, Zweige von heute auf morgen untergehen können, weil plötzlich irgendwo anders auf der Welt eine Konkurrenz entsteht, die mit besseren Bedingungen die Marktpreise dominiert. Wirtschaftskrisen erleben wir gerade, alternde Bevölkerung, das heißt weniger Produktivkräfte, die die Gesamtbevölkerung ernähren müssen. Das sind alles Probleme, die uns beschäftigen. Und wenn man das alles zusammennimmt, dann kann eigentlich einem Angst und Bang werden, denn wir haben sehr vielfältige Bedrohungen, die sich auch sehr schnell wandeln. Und man kann nicht vorhersagen, wo gerade das nächste Problem ist. Und wenn wir jetzt versuchen, Maßnahmen zu ergreifen, dann ist ganz klar, wir sind eigentlich völlig überfordert, das alles wirksam zu bekämpfen. Also beispielsweise beim Klimawandel kann niemand sagen, ob jetzt eher Sturm oder eher Hochwasser oder jetzt eher Trockenheit und Waldbrände das zentrale Problem werden. Und in dieser Situation hat insbesondere der Anschlag auf die Twin Towers in New York vom 11. September 2001 ein Umdenken veranlasst. Dieser Anschlag, auch wenn Al-Qaida vorher schon versucht hatte, mit einem Sprengstoffattentat in der Tiefgarage des World Trade Center etwas Ähnliches zu erreichen, hat die Welt doch sehr überrascht und die Erkenntnis befördert, dass es einfach nicht möglich ist, alle Schadensereignisse vorherzusehen und zu verhindern. Und gleichzeitig hat uns dieses Geschehen vor Augen geführt, dass unsere moderne, vernetzte Gesellschaft sehr viel verwundbarer ist als traditionelle Gesellschaften, weil durch diese starke Vernetzung und Verknüpfung sich Schadensereignisse ganz schnell woanders ausbreiten können. Also beispielsweise wie der World Trade Center, wenn das zusammenbricht, dann schlägt das sofort auf die Börse nieder. Es ging damals Gott sei Dank recht glimpflich ab, aber vor dem heutigen Hintergrund der heutigen Erfahrung mit der Finanzkrise, wenn das noch zusammengekommen wäre, dann kann man sich nicht ausdenken, was da vielleicht passiert wäre. Also gerade durch die starke Vernetzung sind moderne Gesellschaften besonders verwundbar und verletzlich. Es lässt sich nicht vorhersehen, wie und wo ein Schadensereignis eintritt. Und aus dieser Erkenntnis heraus ist die Einsicht gewonnen, dass wir den Blickwinkel von der Prävention etwas wegrichten müssen auf etwas, was wir Resilienz nennen oder Resilience auf Englisch. Die Resilienz ist ein Begriff, der in vielen Wissenschaften geläufig ist, etwa in der Psychologie, in der Ethnologie, in der Materialforschung. Mir selbst gefällt die Definition der Materialforschung eigentlich am besten. Dort wird es definiert als die Fähigkeit eines Körpers, einen Impact, also einen Stoß von außen durch Verformung zu absorbieren, also die Energie dieses Stoßes durch Verformung in sich aufzunehmen und anschließend wieder in die ursprüngliche Position, die ursprüngliche Form zurückzukehren, ohne dauerhafte innere Schäden erlitten zu haben. Man kann auch das Stehaufmenschen als Symbol hierfür nehmen. Und so gehen die Überlegungen inzwischen dahin, wie kann man moderne Gesellschaften so ausrüsten, dass sie diese Fähigkeit erlangen. Ganz besonders aktuell oder virulent ist diese Diskussion in Israel. Das ist natürlich eine Extremsituation mit den vielen Anschlägen, die die israelische Gesellschaft überstehen muss. Da ist das Thema Resilienz steht jeden Tag auf der Tagesordnung und wird auch durch Regierungsprogramme sehr befördert. Man spricht international von einem Resilienzkreislauf, der unterschiedlich beschrieben wird. Ich habe jetzt mal eine relativ einfache Version hier für Sie vorbereitet. Es sind vier Schritte: Prepare, Prevent, Respond und Recover. Prepare heißt, dass man im Vorfeld oder ohne dass irgendeine konkrete akute Gefahr vorliegt, sich eben darauf vorbereitet, dass Schadensereignisse unterschiedlicher Art eintreten können. Prevent heißt in dem Moment, wenn sich Anzeichen verdichten, dass jetzt tatsächlich etwas passieren könnte, dass man versucht hier einzugreifen und den Eintritt dieses Ereignisses zu verhindern. Respond ist dann in der Situation selbst, wenn es eben nicht zu verhindern ist, dass man dann versucht, in der Situation das Beste daraus zu machen und schließlich Recover, nachdem es passiert ist, möglichst schnell wieder zum normalen Leben zurückzukehren, um dann wieder in die Phase des Prepare einzusteigen. Dieser Resilienzbegriff und der Paradigmenwechsel von der Prävention zur Resilienz verändert den Blickwinkel, mit dem wir die Probleme anschauen. Während es vorher bei der Prävention um die Ursachen geht, geht es bei der Resilienz um die Folgen, die Wirkungen und Folgen des Ereignisses. Ob ein Gebäude wegen einer Bombe aufgrund eines Terroranschlages einstürzt oder aufgrund eines Erdbebens oder aufgrund einer Gasexplosion, ist egal. In jedem Fall sind die Folgen ziemlich ähnlich. Das heißt, man versucht aus einem anderen Blickwinkel in einer anderen Art an die Probleme heranzugehen. Man konzentriert sich nicht mehr ausschließlich auf die Bedrohungen, mit denen man konfrontiert ist, sondern man konzentriert sich auch auf die eigenen Verwundbarkeiten. Also wie kann man verhindern, dass egal was die Ursache ist, wenn ein bestimmtes Ereignis kommt, dass das schwere Schäden hervorruft. Und schließlich wird der Präventionsgedanke dadurch deutlich relativiert, nämlich er ist dann nur noch ein Aspekt in diesem Kreislauf von Resilienz und muss diesen anderen Aspekten sich stellen. Das heißt, wenn man alles zusammensieht in einer ganzheitlichen Betrachtung, ist es auch eine ökonomische Frage, wo man mehr investiert. Und das bedeutet, man kann dadurch insgesamt auch etwas rationaler die Probleme betrachten. Die Frage, die sich jetzt stellt, wenn Sie dann das Thema meines Vortrags nehmen, Resilienz in der offenen Gesellschaft, das ist auch das Thema des Forschungsprogramms unseres Zentrums. Was bedeutet der Resilienzgedanke für unsere Gesellschaft? Wie verändert er sie? An dieser Stelle kann ich Ihnen keine Antworten geben, keine Auskünfte geben, weil wir hier ganz am Anfang der Forschungen stehen. Wir verstehen uns nicht als Sozialtechniker, wir wollen also nicht erforschen, wie wir die Gesellschaft besonders effektiv resilient machen können. ein Aspekt unserer Forschung, aber nicht das Hauptthema. Sondern für uns ist schon immer noch ganz offen, ob dieser Ansatz, dieser Resilienzgedanke am Ende wirklich trägt. Und deswegen wollen wir uns ganz unbefangen der Situation stellen und fragen, was bedeutet es, wenn man das Sicherheitsthema von dieser Seite her durchdenkt. Und so einige erste Ahnungen, Erfahrungen lauten, einmal Resilienz muss in der Gesellschaft hergestellt werden und setzt die aktive Mitwirkung positiv eingestellter Bürger voraus. Resilienz ist nicht etwas, was vom Staat verordnet werden kann. Die Polizei kann keine Resilienz herstellen, sondern es muss eben in der Gesellschaft mitgetragen werden. Das sieht man ganz deutlich beispielsweise in Israel, wo die Fähigkeit der Menschen erstaunlich ist, auch nach ganz üblen Anschlägen sehr schnell wieder alles aufzubauen und zur Normalität zurückzukehren. Also Resilienzgedanke verträgt sich gut mit dem Gedanken einer Bürgergesellschaft. Zweitens, Resilienz kostet Geld. In unserem modernen ökonomischen Denken ist alles auf Verschlankung und Abbau überflüssiger Ressourcen ausgerichtet, Just-in-Time-Produktion. Resilienz setzt dagegen Backup-Systeme, Redundanzen voraus. Und man muss also Ressourcen bereithalten, die im täglichen Gebrauch gar nicht benötigt werden, aber für den Fall, dass etwas ausfällt, benötigt werden. Das muss man sich klar machen. Ein Beispiel für ein resilientes System ist etwa das Internet. Das wurde vom amerikanischen Militär konstruiert, um möglichst ausfallsicher zu sein. Die Datenströme suchen sich selbst ihren Weg. Man kann die zentralen Datenverbindungen etwa über den Nordatlantik nach USA kappen und trotzdem wird der Datenverkehr nicht gestoppt. Dann sucht sich die Daten ihren Weg halt auf anderer Seite, etwa über den Pazifik herüber. Resilienz kann bestehende Freiheitsräume einschränken. Es kann gut sein, wenn wir zum Schluss kommen, dass wir Ressourcen einsetzen müssen und bestimmte Bereiche ändern müssen, dass dann auch Freiheitsräume eingeschränkt werden. Es kann aber auch neue Freiheitsräume schaffen, weil eben wir beispielsweise auf bestimmte freiheitseinschränkende Maßnahmen auch verzichten. Insofern ist der Resilienzgedanke zur Frage Sicherheit oder Freiheit aus meiner Sicht neutral zunächst einmal. Er verspricht weder mehr Freiheit noch mehr Sicherheit, sondern es ist ein Ansatz, um die Probleme neu zu durchdenken. Insgesamt kann man sagen, dass Resilienz oder der Resilienzgedanke auf jeden Fall nicht die offene Gesellschaft bedroht, wie mancherorts zu lesen ist, sondern eher ihr neue Chancen eröffnet, insbesondere weil das Sicherheitsdenken dadurch etwas rationalisiert wird. Das werde ich Ihnen dann gleich auch noch näher zeigen. Zuvor will ich Ihnen noch ganz kurz einen Überblick geben über die Anwendungsbereiche und die Forschungsbereiche unseres Zentrums. Hier haben wir wieder eine Grafik. In der Mitte die drei klassischen Säulen: Notfallversorgung und Schadensbegrenzung, Reduktion von Verwundbarkeiten, Kontrolle und Prävention. Und dazu rechts und links zwei Querschnittsthemen. Das erste habe ich Ihnen schon genannt: Einstellung, Wahrnehmung, adaptives Verhalten. Und das rechte heißt Transformation des öffentlichen Raumes. Dieses Thema ist sehr spannend, Transformation des öffentlichen Raumes. Das kann ich nur ganz kurz andeuten und wie Sie sehen werden, Sie drei Vorträge, die diesem Bereich zuzuordnen sind, hören. Der öffentliche Raum ist für die Sicherheit besonders kritisch. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, Opfer etwa eines Unfalls oder auch einer Straftat zu werden, im privaten Bereich sehr viel größer ist als im öffentlichen Bereich. Die meisten Taten werden begangen, etwa Straftaten unter Personen, die sich vorher kennen. Ist es doch so, dass der Überfall auf offener Straße durch einen Wildfremden unsere Emotionen sehr viel stärker aktiviert und belastet. Das heißt also, der öffentliche Raum ist für den Sicherheitsstatus einer Gesellschaft besonders wichtig. Und dieser öffentliche Raum verändert sich dramatisch. Die Stichworte sind Privatisierung. Während früher etwa Bahnhöfe, Flughäfen, Versammlungshallen vom Staat betrieben wurden, sind sie heute in privater Hand. Dazu kommen etwa Einkaufszentren als Begegnungsstätten. Und das ist eine viel größere Veränderung noch, das zweite Stichwort Virtualisierung. Der Cyberspace kommt als öffentlicher Raum hinzu und der ist praktisch ausschließlich in privater Hand. Also Google, Facebook, selbst über Amazon kann man inzwischen kommunizieren. Alles in privater Hand. Und die Frage ist, was bedeutet das? Wenn diese Begegnungsstätten, die sicherheitskritisch sind, nicht vom Staat unterhalten betrieben werden, sondern von privatwirtschaftlichen Unternehmen, die vor allen Dingen an Gewinnerzielung interessiert sind. Und der zweite Bereich, Virtualisierung, Kommunikation und Begegnung findet immer mehr im Cyberspace, im Internet statt. Und die beiden Welten vermischen sich zusehends. Etwa wenn Sie in ein Kaufhaus gehen, dann ist es oft so, dass schon Überwachungskameras installiert sind, die Sie aufnehmen und beobachten. Da kann man leicht Bilderkennungsprogramme drüber laufen lassen und etwa so schwarze Listen mit Schufa-Dateien. Ich weiß nicht, ob es schon gemacht wird, aber könnte ich mir vorstellen, das ist ganz einfach. Oder verurteilte Ladendiebe, dass man die mit Bilderkennungsprogramm erkennt und sofort beim Kaufhausdetektiv die Lampen angehen. Es gibt Sensoren im Boden. Nach 2 bis 3 Schritten kann man jeden Einzelnen identifizieren, schauen, zu welchen Regalen er geht, welche Waren er sich anschaut, wo er weitergeht, wird alles schon gemacht. Und wenn Sie bezahlen mit Ihrer Karte, sei es Payback oder eine Geldkarte, Bankkarte, dann werden die Daten auch gespeichert, können verknüpft werden mit der Bilderkennung. Das ist alles heute schon Realität und wird immer stärker werden. Also mit anderen Worten, die Fragen der Hoheit über die eigenen Daten und der Schutz der eigenen Daten und welche Wirkungen das hat, dass wir ubiquitär erfasst werden von Sensoren und Datenverarbeitung. Wie wirkt sich das auf Fragen der Sicherheit und Freiheit aus? Sie werden dazu Vorträge hören von Herrn Gerhard Schneider, dem Direktor des Rechenzentrums, über Hacken für Anfänger, wie wird man Opfer im Internet, von Herrn Becker über von der Technischen Fakultät über Embedded Systems, also Computer, die in Alltagsgeräten enthalten sind, Computer, die man nicht sieht, und schließlich meinem rechtswissenschaftlichen Kollegen Jens-Peter Schneider über das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und seine Zukunft. Der nächste große Bereich, da werden Sie einen Vortrag hören, ist Notfallversorgung und Schadensbegrenzung. Da geht es um Sicherheitstechnik, also diese Kollegen bauen etwa Rettungsroboter, es geht um Kommunikationssysteme für den Katastrophenschutz, auch Fragen der Sicherheitsarchitektur, wie muss Katastrophenschutz organisiert werden, etwa in unserem föderalen System, wie kann man die Organisation der Rettungsdienste verbessern. Und ein wichtiger Bereich ist auch die Frage des individuellen Verhaltens. Wie kann man das vorhersehen? Es laufen eine Reihe von Simulationsexperimenten, wie sich Menschenmassen etwa in Paniksituationen verhalten. Wie muss man Opfer, aber auch Retter psychologisch betreuen und einstellen? Da werden Sie einen hochinteressanten Vortrag von Frau Kollegin Tuschen-Kaffier aus dem Psychologischen Institut und Herrn Kollegen Nebel aus dem Institut für Informatik hören, die beide interdisziplinär zusammenarbeiten und die Voraussage von Verhaltensweisen in Notfällen durch Einsatz moderner Technik Ihnen erläutern werden. Und schließlich der Bereich 4, Reduzierung von Verwundbarkeiten, ist auch ein sehr breites Feld. Da haben wir jetzt in diesem Sommersemester keinen Vortrag vorgesehen, obwohl hier auch eine Reihe von Forschungen laufen. Es geht einmal um die Sicherung kritischer Infrastrukturen. Beispielsweise ist jetzt hochaktuell Energieversorgung, Energienetz. Wenn ein Energieversorgungsnetz so aufgebaut ist, dass über 2, 3 Hauptlinien etwa der Strom von Norden nach Süden transportiert wird, dann muss man eben nur mit 2 Bomben diese Leitungen kappen und der Süden hat keinen Strom mehr. Wenn man dagegen das Ganze so aufbaut, dass es dezentral mit vielen kleinen Leitungen ist, dann ist es schon nicht mehr möglich, das zu sperren. Und solche Überlegungen werden hier angestellt. Technische Maßnahmen zur Begrenzung von Schadensverläufen. moderne Gebäude werden so gebaut, dass das, was im World Trade Center passiert ist, nicht mehr passieren kann. Ein Ingenieur, der sich damit befasst hat, hat mir das erläutert, dass dort Stahlträger offen in Lagern drin waren und durch die enorme Hitze haben die sich verformt, sind rausgesprungen und dann ist es zusammengekracht. Deswegen baut man es heute so, dass es nicht mehr rausspringen kann. Das Ernst-Mach-Institut hat beispielsweise Sensoren entwickelt, die in Beton eingegossen werden und sich selbst aktivieren, sodass etwa ein U-Bahn-Schacht, aber auch ein großes Gebäude, diese Sensoren dann sofort Rückmeldungen geben über den Zustand der Wand, in dem sie sich befinden, über Luftqualität und so weiter, sodass die Rettungskräfte sofort aufgrund dieser durch Funk verbreiteten Informationen sich ein Lagebild verschaffen können und so weiter. Und das bedeutet schließlich, dass Resilienz idealerweise ein zentrales Planungskriterium wird. So wie man eine Umweltverträglichkeitsprüfung machen muss, wenn man ein größeres Vorhaben hat, so müsste man eigentlich auch eine Resilienzprüfung machen. Also beispielsweise Herr Thoma, der der Experte ist, sagt, bei der Brücke über den Bahnhof, über die Straßenbahn drüber fahren, hat niemand dran gedacht, was passieren könnte, wenn eine Straßenbahn entgleist und die, so wie das im Moment gebaut ist, könnte die auch auf den Bahnhof runterfallen. Und das hätte man durch Maßnahmen, die wenig, praktisch nichts zusätzlich kosten, auch verhindern können. Bis jetzt Gott sei Dank nichts passiert, aber solche Überlegungen sind bis jetzt kaum angestellt worden. Der Brandschutz ist vielleicht ein Bereich, mit dem jeder Bauherr gequält wird und wo man das macht, aber das müsste sehr viel umfassender werden. Gut, und damit komme ich jetzt schlussendlich für die letzte Viertelstunde zu dem Bereich, der mich selbst angeht, Kontrolle und Prävention. Das ist natürlich nicht obsolet geworden. Es hat keinen Sinn, nur darauf zu vertrauen, egal was passiert, wir kriegen das schon wieder hin, sondern natürlich muss man weiterhin auch versuchen zu verhindern, dass schädigende Ereignisse eintreten. Wir haben hier einmal den öffentlichen Bereich durch die Nachrichtendienste, Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst. Wir haben den Bereich der präventiven polizeilichen Gefahrenabwehr und der repressiven Strafverfolgung. Und wir haben daneben auch zunehmend private Maßnahmen, Schutz der eigenen Sphäre, etwa der klassische Werksschutz von Unternehmen, interne Ermittlungen und Sicherheitstechnologie, etwa auch Alarmanlagen, aber auch Schutz der Benutzer, etwa in U-Bahnen, Bahnhöfen und so weiter, auch in Einkaufszentren werden immer mehr private Sicherheitsdienste engagiert, die zum Schutz der Benutzer da sind. Und das sind alles Bereiche, in denen es starke Veränderungen gibt und man sich fragen muss, ist das alles richtig und sinnvoll, welche Nebenwirkungen hat das? Das zentrale Problem, was sich hier stellt, ist, dass je mehr Kontrolle und Prävention Anstrengungen wir haben, umso stärker sind die Einschränkungen der Freiheit und der Privatsphäre. Und deswegen möchte ich jetzt noch ein paar Gedanken an Sie loswerden, wie man diesen Gegensatz von Sicherheit und Freiheit vielleicht nicht auflösen, aber doch ein bisschen relativieren kann durch den Resilienzgedanken. Und das will ich für den Bereich der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung Ihnen vorführen. Die Problematik, mit der wir es heute zu tun haben, ist, dass die traditionellen Systeme der Verhaltenskontrolle und sozialen Kontrolle zunehmend verschwinden. Während man früher einen Großteil der Bevölkerung in Dörfern oder kleineren Städten gelebt hat und jeder wusste, was der andere so treibt, führt der Prozess der Verstädterung, der auch in Deutschland nicht stoppt, und auch das Problem der Migration, dass also immer mehr Personen fremder Kulturkreise bei uns leben, wie auch viele Deutsche ins Ausland gehen, führt dazu, dass wir eine starke Anonymisierung haben. Also in größeren Städten weiß der Nachbar meistens nicht, was der andere treibt, und es entwickeln sich sogenannte Subkulturen, in denen Dinge geschehen, von denen der Rest, also Außenstehende, auch keine Ahnung haben. Im Moment wird es ja diskutiert bei verschiedenen islamischen Gruppen, Salafisten und so weiter. Das heißt, es wird für Personen, die jetzt üble Dinge planen, immer leichter, das unbemerkt zu tun. Es fällt nicht auf, weil sowieso niemand weiß, was die anderen so machen. Das ist also ein zentrales Problem. Daneben haben wir die rasante Entwicklung der Kommunikations- und Informationstechnik, die nicht nur der rechtstreuen Bevölkerung neue Einkaufsmöglichkeiten im Internet eröffnet, sondern auch Kriminellen entsprechende Chancen hat, eröffnet, sich zu betätigen. Phishing von Passwörtern, und es gibt da eine ganze Reihe von Fachbegriffen und sogenannten Cybercrimes, also neuen Straftaten, die sich diese Medien zunutze machen, wie auch überhaupt die Kommunikationsmöglichkeiten. Ein Täter muss nicht mehr unbedingt vor Ort sein. Vor allen Dingen die Drahtzieher von Anschlägen können weit weg sein und über das Internet kommunizieren. Eröffnen hier eben sehr große Chancen. Und das führt dann dazu, wenn man diese beiden Entwicklungen zusammennimmt, dass die Polizei, wenn sie Gefahrenabwehr und Strafverfolgung effektiv betreiben will, dass sie erstens immer mehr technisch aufrüsten muss, immer mehr wie ein Geheimdienst arbeiten muss, um überhaupt eine Chance zu haben, noch an Informationen heranzukommen, und aufgrund dieser Anonymisierung weniger konkrete Hinweise hat. Das heißt, sie muss viel mehr im Nebel rumstochern und viel breitere Kreise einfach abscannen, um zu schauen, ob da irgendetwas ist. Die Informationen werden nicht mehr im selben Maß an die Polizei herangetragen, sondern sie muss sie sich selber beschaffen. Und das führt dann dazu im Ergebnis, dass der Bürger von zwei Seiten in die Zange genommen wird. Auf der einen Seite bedrohen ihn die neuen Kriminalitätsformen, die sich in sein Alltagsleben hineinschleichen. Und auf der anderen Seite wird er auch von der Polizei bedroht, weil die, um hier etwas machen zu können, beispielsweise das Internet routinemäßig abscannt, nach allen Datenverkehren, die stattfinden, unter bestimmten Stichworten, ob da etwas Kinderpornografisches oder sonst etwas dabei ist. Also man ist von zwei Seiten in die Zange genommen und die Frage ist, wie kann man hier mit umgehen und Auswege finden? Die bisherige Entwicklung, das zeigen zahlreiche empirische Studien, ist hier nicht sehr befriedigend. Die Polizei, wie ich eben schon gesagt habe, rüstet permanent auf und weitet ihre Methoden immer weiter aus. Im Moment ist das aktuelle Streitthema Vorratsdatenspeicherung. Das Max-Planck-Institut hat eine ganze Reihe von empirischen Studien über diese modernen technischen Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt und versucht, Akten von Gerichtsverfahren auszuwerten, in diese Maßnahmen eingesetzt worden sind. Und das Ergebnis ist relativ ernüchternd. Im Einzelfall führen solche Methoden schon mal zu Erfolgen, aber es trifft normalerweise nur die üblichen Verdächtigen, an die man auch sonst dran gekommen wäre, das heißt die kleine und mittlere Kriminalität, während die wirklich bedrohlichen großen Fische, also sowohl im Bereich des Terrorismus als auch im Bereich der organisierten Kriminalität, an die kommt man mit diesen Maßnahmen kaum heran. Das heißt also, die Effizienz ist eher beschränkt. Auf der anderen Seite ist vor allem das Bundesverfassungsgericht in die Rolle des Verteidigers der Grundrechte und Freiheitsrechte der Bürger hineingewachsen und hat seit etwa 1998 in einer Serie von großen Entscheidungen den Gesetzgeber immer wieder zurückgepfiffen und gesagt, so wie ihr das macht, geht das nicht. Die Forderungen des Bundesverfassungsgerichts sind in erster Linie, dass auf der einen Seite ein hinreichender Anlass vorliegen muss, damit man eine Maßnahme ergreift, also entweder der konkrete Verdacht einer proportional schweren Straftat, also wenn es ein schwerwiegender Eingriff ist, etwa großer Lauschangriff, also das Einpflanzen, heimliche Einpflanzen von Mikrofonen in die Wohnung, dann muss es eine besonders schwere Straftat sein, die hier im Raum steht. Oder eine entsprechend konkrete schwere Gefahr, wenn also noch keine Straftat begangen wurde, aber eine droht, dass also hier eine Proportionalität gewahrt ist. Diese Voraussetzung muss von einem Richter, beim großen Lauschangriff sogar von drei Richtern, überprüft werden. Es gibt Berichtspflichten, Benachrichtigungspflichten und so ein ganzes Programm an Maßnahmen, um zu verhindern, dass hier die Sicherheitsbehörden einfach pauschal überall tätig werden. Diese Begrenzungen klingen zunächst mal sehr gut, aber wenn man es genauer betrachtet, muss man feststellen, dass sie erstens nicht besonders sachgerecht sind und zweitens auch nicht besonders effektiv sind. Nicht besonders sachgerecht, weil, wie ich vorher beschrieben habe, die Polizei ja immer weniger Hinweise bekommt aufgrund dieser Entwicklungen. Das heißt, wenn man wirklich effizient Gefahren vorbeugen will, also etwa Terroranschläge verhindern will, dann muss man eben sehr breit im Nebel rumstochern. Wenn man darauf wartet, dass man irgendwo einen konkreten Hinweis hat, ist es meistens schon zu spät. Also die Polizei, wenn sie wirklich effizient arbeiten will, muss sie eigentlich breitflächig den Bürger durchleuchten. Und auf der anderen Seite ist es auch nicht sehr effektiv, etwa da wo das Bundesverfassungsgericht immer darauf pocht, dass ein Richter das kontrolliert und überwacht. Wenn man die Realität schaut, anschaut, da gibt es auch viele empirische Studien, dann ist diese Kontrollintensität denkbar gering. Ein Richter wird von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft eingeschaltet, das heißt, sie legen ihm etwas vor und sagen, wir haben hier Anhaltspunkte, dass das so und so ist, das sind unsere Informationen. Der Richter kann das glauben oder nicht, überprüfen kann das nicht, hat keine Möglichkeit, sondern das wird ihm, er muss es so nehmen, wie es ihm vorgelegt wird. Und da sind Staatsanwälte und höhere Polizeibeamte schon in der Lage, das so zu präsentieren, dass das plausibel klingt. Das zeigen auch alle Untersuchungen, dass also solche Anträge werden fast nie abgelehnt und oft gar nicht, weil die Anordnung von Richtern richtig begründet. Das heißt also, ein effektiver Schutz der Bürgerrechte findet hier auch nicht statt. Das Ganze ist daher sowohl von der Effizienz der Ermittlungsarbeit als auch von dem Schutz der Bürgerrechte hier eigentlich sehr unbefriedigend. Und wir haben deshalb eine Situation, in der zwar historisch immer neue Maßnahmen gefordert werden, die allerdings relativ wenig bringen und gleichzeitig auch doch mit erheblichen Nebenfolgen belastet sind. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir mit dieser Situation um? Patentrezepte habe ich auch keine. Aber ich glaube, dass das Konzept der Resilienz hier doch die Möglichkeit bietet, wenigstens ein bisschen rationaler mit dem Problem umzugehen. Man kann nämlich diesen Resilienzkreislauf auch auf die Polizeiarbeit anwenden. Erste Stufe, Prepare, Vorbereitung. Die Vorgänge etwa um diese NSU, diese nationalsozialistische Terrorzelle, die hier jahrelang Morde verüben konnte, haben gezeigt, dass die innere Organisation der Polizei alles andere als perfekt ist. Die Informationen, die man gebraucht hätte, um das Treiben rechtzeitig zu stoppen, waren alle da. Aber sie sind nicht zusammengeführt worden innerhalb der Polizei. Das ist einmal Föderalismus. Jedes Bundesland hat sein eigenes System, seine eigene Polizei. Und jedes Bundesland hockt auch auf seinen Daten und will den Erfolg der Fahndung für sich verbuchen. Und auch verschiedene Ebenen, Nachrichtendienste, verschiedene Polizeiebenen blockieren sich oft gegenseitig. Im Bereich der Wirtschaftsunternehmen haben wir etwa mit SAP eine Standardsoftware, die es erlaubt, sowohl in einem sehr großen Maßstab mit riesigen Datenmengen jeden einzelnen Vorgang zu verwalten, als auch sozusagen in Echtzeit mächtige Analysen aus allen Daten herauszuziehen. Die Polizei hat ein solches System noch nicht. Wir arbeiten hier im Zentrum in einer Kooperation mit IBM Deutschland an der Entwicklung und Implementierung einer solchen Software. Es gibt auch andere Anbieter, die damit arbeiten. Aber da ist noch viel zu tun. Also dieses Prepare könnte man durchaus deutlich verbessern. Ein weiterer Bereich ist auch, dass man bei der Vorbereitung schauen muss, dass diese Prozesse der Anonymisierung und Separierung durch Subkulturen aufgebrochen werden. Das heißt also, wenn wir Mitglieder fremder Kulturkreise haben, darf man sie nicht ausschließen und als potenzielle Kriminelle brandmarken, sondern einschließen, integrieren. Dann weiß man sehr viel mehr, was vorgeht und kann auch schneller Anzeichen finden, falls sich bedenkliche Entwicklungen hier aufzeigen. Prevent, der nächste Bereich, da meine ich, müssen wir einerseits zu mehr Gelassenheit und andererseits zu mehr Entschlossenheit kommen. Gelassenheit heißt, dass wir nicht jede neue technische Maßnahme mit Gewalt auch einführen wollen. Die Diskussion geht immer ganz hektisch darum, ob jetzt die Polizei dieses neue, ich sage es jetzt mal etwas salopp, Spielzeug bekommen soll oder nicht, während die Frage, was das wirklich bringt, selten nüchtern gestellt wird. Auf der anderen Seite Entschlossenheit, das heißt, wie der Fall NSU hat gezeigt, dass in vielen Fällen auch geschlampt wird und man aus welchen Gründen auch immer die Dinge nicht ernst genug nimmt, nicht genau genug hinschaut und dann nicht tätig wird, obwohl es möglich wäre. Hier gibt es also auch sehr viel zu verbessern, auch etwa in der Biografie von schweren Sexualtätern ist es meistens so, dass sich die Entwicklung über längere Zeit andeutet, also beispielsweise im jugendlichen Alter dann schon etwa ein Täter kühn mit einem Messer in den Euter sticht und irgendwann kommt es dann zu dem Fall, dass dann ein Kind entführt und umgebracht wird. Wenn man jetzt auch von Seiten der Jugendfürsorge das frühzeitig wahrgenommen hätte oder durch die Jugendgerichte und Jugendstaatsanwälte und hätte das genauer analysiert, hätte man gesehen, halt hier baut sich ein Potenzial auf, da muss etwas unternommen werden, gibt es viele Beispiele dieser Art. Auch hier muss sehr viel mehr genutzt werden. Respond heißt für Strafverfolgung, wenn tatsächlich ein Anschlag passiert, muss man sehr schnell reagieren und versuchen, die Täter sehr schnell zu ermitteln und sich sehr schnell um die Opfer zu kümmern. Und schließlich Recover bedeutet, dass wenn dann die Tat geschehen ist, man die Täter ermittelt hat, der Konflikt wieder befriedet werden muss dadurch, dass man ein Strafverfahren durchführt, was rechtsstaatlich ist, dem Täter ein faires Verfahren bietet, seine Persönlichkeit achtet, ihn aber auch angemessen bestraft und dann die Wiedereingliederung des Täters in die Gesellschaft, Resozialisierung und Täter-Opfer-Ausgleich befördert. Gerade an diesem Beispiel sehen Sie, dass so das klassische Sprichwort, die Polizei ermittelt die Täter, die Justiz lässt sie wieder laufen, dass das eigentlich völlig daneben liegt und nicht richtig ist, die Realität nicht trifft, weil nämlich das Ermitteln der Täter einem anderen Bereich zuzuordnen ist als die Verurteilung durch die Justiz. Es ist durchaus logisch und rational, bei der Ermittlung der Täter durch die Polizeiarbeit schnell zuzugreifen und die an die Justiz auszuliefern, während dann die Justiz in einem zweiten Schritt nicht nur die schnelle Bestrafung und die Befriedigung irgendwelcher Rachegefühle und Vergeltungsbedürfnisse im Auge haben darf, sondern auch die langfristige Befriedung der Gesellschaft und insbesondere auch aus präventiven Gründen ein großes Interesse haben muss, die Täter so zu beeinflussen, dass sie keine Straftaten mehr begehen. Das heißt, Resozialisierung, wenn es möglich ist, manchmal ist es auch nicht möglich, aber das sind relativ wenige Fälle, dann muss man auch schauen, dass man das anders sichert. Ich komme damit zum Schluss meines Vortrages und will das Ergebnis nochmal in vier Thesen zusammenfassen. Das Konzept der Resilienz führt zu einer notwendigen Erweiterung des Sicherheitsdenkens und lenkt den Blick von den Bedrohungen und ihren Ursachen auf die eigene Fähigkeit zur Reduzierung von Verwundbarkeit und Folgenbeseitigung. Resilienz erfordert eine ganzheitliche Betrachtungsweise. Resilienz erfordert die Einbeziehung des Bürgers. Und schließlich das Konzept der Resilienz ermöglicht einen rationaleren, gelasseneren Umgang mit dem Konflikt zwischen Sicherheit und Freiheit. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.